Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. So die erste Zeile eines Gedichts von Josef von Eichendorff, bedeutender Lyriker und Schriftsteller der deutschen Romantik. 21 seiner Gedichte wurden von Robert Schumann vertont, 12 davon in seinem Liederkreis Opus 39. Die Opuszahl ist hier nicht unwichtig, da es auch einen Liederkreis Opus 24 gibt. Hier finden wir aber Gedichte von Heinrich Heine, ebenso wie in dem Liederzyklus Dichterliebe. All diese Lieder komponierte Schumann 1840. Davor schrieb er ausschließlich für das Klavier, wie das auch der junge Franz Liszt und auch Frédéric Chopin getan haben. Allein in diesem Jahr 1840, das für Schumann künstlerisch so wichtig war, entstand in etwa die Hälfte seines gesamten Liedschaffens. Es war also Schumanns Liederjahr. 30 Jahre war er zu diesem Zeitpunkt alt und es war auch das Jahr, in dem er seine geliebte Clara, Tochter seines Lehrers, heiratete. Ach Clara, was das für eine Seligkeit ist, für Gesang zu schreiben, die hatte ich lang entbehrt, schreibt Schumann an seine Braut. Die Mondnacht ist wohl das bekannteste Lied des Liederkreiszyklus. Es ist viel mehr als nur die Kombination aus Literatur und Musik. Wenn in der dritten Strophe die Seele im Gedicht Eichendorffs ihre Flügel ausspannt, dann können wir dieses Bild in Schumanns Musik hören. Und das kurze, leise Klaviervorspiel kann uns schon davontragen. In eine sternklare Nacht, in eine Mondnacht.
Es war, als
Kammersänger Michael Schade zählt zu den führenden Tenören unserer Zeit. Er gastiert regelmäßig an den wichtigsten Opernbühnen und Konzertsälen in Europa und Nordamerika. Sein Opern- und Konzertrepertoire und die Liste der Dirigentinnen und Dirigenten, mit denen er bereits zusammengearbeitet hat, ist so groß, dass eine Aufzählung selbiger hier den Rahmen sprengen würde. Michael Schade hat die künstlerische Leitung der Internationalen Barocktage Stift Melk inne und ist Gesangsprofessor an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, wo er sich neben zahlreichen Meisterkursen intensiv dem Sängernachwuchs widmet. Manchmal kann man sich genau erinnern, wann man ein bestimmtes Musikstück das erste Mal gehört hat, vor allem wenn es einen geprägt hat oder immer wieder berührt. Herr Schade, waren Sie schon Sänger, als Sie das erste Mal Schumanns Mondnacht gehört haben?
Ich glaube in der Tat, dass ich junger Sänger war und gerade sozusagen die Entscheidung getroffen hatte, dass ich Sänger werden möchte. Und da ist eine kleine Vorgeschichte, weil ich eigentlich Veterinär werden wollte und irgendwie einen Deal mit meinem Vater gemacht habe, dass ich also Naturwissenschaften studiere, um zu sehen, ob ich es A, in die Veterinärmedizin schaffe oder in die normale Medizin. Und der Grund, warum das irgendwie wichtig ist, ist, dass beides also sehr schwierig ist, um es irgendwie zu schaffen. Und ich hatte als Kind schon immer den Drang, dass ich irgendwie hinaus in die Natur möchte und auf keinen Fall irgendwie mein Leben in einem Büro verbringen möchte.
Das kann ich nachvollziehen.
Ich glaube, das können viele vielleicht. Und ich hatte somit das Glück, dass meine Eltern, ich bin in Kanada teilweise groß geworden, um es kurz zu machen, ich bin in der Schweiz geboren von deutschen Eltern, in der Schweiz, dann in Deutschland. Und als 12-jähriger Bub bin ich dann nach Kanada gezogen, weil mein Vater dorthin versetzt wurde zu all diesen Plätzen. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, dann, als ich dann halt 16 war, meinte mein Vater, ich möchte nicht, dass du den ganzen Sommer nur rumlungerst irgendwie. Der Sommer in Kanada ist sehr lang. Und jetzt aus irgendeinem Grunde habe ich dann für den sogenannten Wildlife Service gearbeitet, also den Bird Banding Station of Long Point, Ontario. Und habe dort Vögel beringen dürfen. Und was das mit der Mondnacht zu tun hat, ist Folgendes, dass ich dann also irgendwann in der Uni merkte ich, dass ich also dieses Riesenhobby immer hatte, Tiere und Biologie und fand das alles wahnsinnig bewegend. Jedoch war das so, dass ich dann während meiner Zeit dachte, ich singe einfach weiter, weil ich ging in eine Chorschule und dort haben wir jeden Tag Musik gehabt, wie andere halt in einem Sportgymnasium sind. Ja, es war einfach, ja, und keinen Schimmer davon, dass ich vielleicht das professionell machen würde, aber innerhalb der ersten zwei Semester Naturwissenschaften habe ich dann irgendwie Menschen getroffen, die Musik studieren in einer parallelen, in einem parallelen Institut, Fakultät. Und da habe ich irgendwann mal zum Spaß einen Wettbewerb mitgemacht, der eigentlich universitätweit war, aber für die sogenannten Performance Majors war. Und dort habe ich dann mich beworben und habe diesen Preis gewonnen sogar.
Mit welchem Lied?
Mit welchem Programm? Tamino, um ehrlich zu sein. Ah, ja. Also Tamino hat mich 285 Mal in der ganzen Welt begleitet, auf Bühnen von der Met bis zur Wiener Staatsoper. Und aber dann bin ich irgendwie zu meinen Eltern gegangen und dann habe ich irgendwie gesagt, ich glaube, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere, nach dem Preis und nach dieser, irgendwie das Hobby wurde immer mehr. Das Hobby Singen wurde immer mehr zum Beruf und der eigentlich erwählte Beruf wurde immer mehr sozusagen zum Hobby, weil ich dachte, naja, so wie die das unterrichten, das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe. Dann gab es natürlich eine finanzielle Bestätigung, dass vielleicht da was auch sein könnte, dass man damit vielleicht doch sein Brot verdienen könnte. Und dann habe ich eine irrsinnige Unterstützung von meinen Eltern erhalten im emotionalen und auch im tragenden Sinne und nicht finanziell. Also es war, sie waren da für mich und waren sich unterstützend. Und ich kann mich genau erinnern, dass ich als junger Mann mit 16, 17 war ein Moment, wo wir durch ein Schwalbenprojekt, also wirklich die Schwalbe, der schöne Vogel, an ein Ufer kamen, am Eriesee mit wahnsinnigen Dünen und der schönsten Natur. Und das hat mich selbst als junger Mann einfach vor Ehrfurcht auf die Knie gezwungen. Und die Natur war so schön und es war kurz vorm Abend und es war ein Bild eigentlich wie ein Eichendorff-Gedicht. Und dann in diesem, wo ich dann Musik studieren durfte, wo mein Hobby zu meinem Beruf wurde, mussten wir auch viel hören. Und also nicht nur, ich würde jetzt gerne was hören, sondern ich muss hören, ich muss mich da rein vertiefen. Und natürlich war die Mondnacht und der Liederkreis ein Bestandteil von ganz wichtigem, für uns so wichtigen Repertoire, Kernrepertoire. Und als ich das erste Mal die Mondnacht hörte, da habe ich sofort in diesem Moment gedacht, wo ich da kniend als junger Mann einfach vor Ehrfurcht so überwältigt war von der Natur. Und genau so muss dieses Lied mit einer ganz innigen Intimität und einer ganz geraden Linie und einer Einfachkeit, einer Simplesse muss es getragen sein und es muss die Welt einen Augenblick stehen bleiben. Und das ist mir passiert und da denke ich jedes Mal dran. Boah, das war die längste Antwort der Welt, aber das ist sie.
Wir haben genug Zeit für lange Antworten. Das ist eine schöne Geschichte und ein schönes Bild, weil ja auch Eichendorff auch in seinen Gedichten ein Romantiker war, der ja nie irgendwie ein gebrochenes Herz hatte. Also die Naturbeschreibungen und wenn er auch Texte, Poesie über die Liebe geschrieben hat, dann war das immer anders als bei Heine. Und ich finde, in Kombination mit der Musik von Schumann ist das eben gerade bei der Mondnacht auch so hörbar, weil eben diese Einfachheit in der Melodie ja auch in der Einfachheit dieses Textes ist. Das ist ja auch ganz wenig Text. Das sind 3 Strophen mit 4 Zeilen.
Genau. Und was ich so schätze an Eichendorff ist halt, dass, also er ist für mich so wahnsinnig farbenreich. Natürlich alles, was mit Licht, Dunkel, Schimmern, Magie, Hexen, Nacht, Angst, wirklich Naturbildern zu tun hat, ist wirklich Eichendorff. Und da verstehe ich schon, warum da so viele Komponisten irgendwie völlige Inspiration von erhalten haben.
Ja, ganz oft wurde der eben vertont.
Ja, ja.
Was mir auch so gut gefällt, speziell bei der Mondnacht, ist eben, dass das beginnt mit diesen Worten, es war, als hätte.
Also der jetzt, Himmel, ja, genau. Ja,
das ist irgendwie die Verwendung vom Konjunktiv. Und man ist aber dadurch sofort in so einer, wie in einem Traum irgendwie.
So es
wie
ist wenn man sofort so eine Art Wünschsituation,
ja,
oder?
Genau.
Und sofort wird es magisch und sofort schimmert es. War, als hätte der Himmel die Erde still geküsst.
Ja.
Sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen müsst.
Sind das jetzt alles schon Gründe dafür, warum gerade die Mondnacht aus diesem Zyklus, der ja aus 12 Liedern besteht, trotzdem am berühmtesten ist?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Lied, was wahnsinnig schwebt, wo wirklich musikalisch so der Atem angehalten wird. Also es ist einfach so Momente von unfassbarer Schönheit. Und ich glaube, wir als Menschen, wenn wir irgendwas wahnsinnig Tolles erfahren, ist das so ein Moment von momentaner Ohnmacht fast. Und eines muss man ja vielleicht für all die jetzt, also wir besprechen Konjunktive und Farben und wir besprechen alle möglichen Sachen, aber man muss sich so ein bisschen in eine wahnsinnig schöne Zeit zurückversetzen. Und es war bei Gott nicht alles schön. Der Mensch hat viel kürzer gelebt, wenn irgendeiner irgendwas hatte oder was am Zahn hatte oder was mit den Augen oder was mit den Ohren. Geschweige denn von irgendwelchen wirklich mehr als viralen Infektionen. Man war oft sehr schnell weg. Kinder sind früh gestorben oder all sowas. Und trotzdem, und sehr wahrscheinlich einfach durch die doch Zeit, wo weniger Geräusche waren, außer in der Stadt, wo sehr viel Pferdegeräusch war und so weiter. Es war halt nicht möglich, Musik zu erfahren in diesen Zeiten, ohne dass man sie live hörte. Es gab halt, also wie oft sage ich, wenn ich irgendein Liederabend mache, meine Damen und Herren, versetzen Sie sich ganz kurz zurück in eine Zeit, wo es kein Grammophongerät, keine Schallplatte, CD, geschweige denn von Download oder Spotify oder was immer wir heutzutage haben. Dass man nicht irgendwas kurz nachschauen konnte am Handy, sondern dass es Bücher gab. Und die Menschen hatten somit abends gezwungenerweise, sobald es dunkel wurde, irgendwie sofort den Drang, miteinander anders zu reden. Und deswegen besprach man politische Situationen, man besprach Bücher, man setzte sich zusammen hin und man machte entweder ganz elementare Volksmusik, die auch wunderbar war, oder vielleicht hatte man geschulte Kinder. Und man darf nicht vergessen, bis 1880 waren in Wien allein 800 Klavierfabriken. Also es war ganz normal, dass jemand im Haus Klavier spielen würde und diese Musik einfach somit zum ersten Mal dann hören würde oder nur live hören würde, wenn ein Sänger oder eine Sängerin mit einer Pianistin oder einem Pianisten dieses vorträgt. Und wenn wir das hören, dieses Stück, und von dieser Natur und von dieser unglaublichen Atemlosigkeit, vor allem diese wahnsinnig schöne Linie, die so wahnsinnig hoch ist, hören und einfach sehen, wie sich in dieser Schönheit dann, wie er so schön sagt, dass meine Seele spannte, als flöge sie nach Haus. Also man ist quasi im Elysium, im Himmel, man ist angekommen in diesem Schimmer des Konjunktivs, des wenn es nur so schön wäre. Aber wenn man es zulässt, ist es ja so schön im Leben.
Mhm. Hören wir uns an der Stelle doch mal Ihre Aufnahme an. Wollen Sie erzählen, wo die entstanden ist?
Lustigerweise ist diese Aufnahme wirklich eine hundertprozentig pure Live-Aufnahme. Meine liebe Freundin, die Annette Dasch, die mit der ich bei den Salzburger Festspielen gesungen habe und mit Nikolaus Harnoncourt auch im Theater in der Wien und die eine große Karriere jetzt schon hinter sich hat und jetzt weiterhin auch an der Volksoper viel singt und überhaupt international. Sie hat auch ein großes Talent mit ihrem Berliner Background und hat einen sogenannten Dasch-Salon gehabt. Und das wurde im Fernsehen aufgenommen. Und es war so eine Art, so ein Zusammenkommen eigentlich wie dieser Podcast und dass man dann Musik macht. Und da habe ich das gesungen und das ist an dem Tag besonders gut gelungen, sagt man.
bin immer völlig ergriffen bei dem Lied. Eigentlich will ich am Ende dieses Liedes gar nicht reden. Das ist natürlich jetzt schwierig, ja, weil jetzt haben wir das gerade bis zu Ende gehört und ich bin wie immer ergriffen. Und jetzt stelle ich Ihnen aber einfach die nächste Frage, was die Tonhöhe betrifft. Schumann hat ja seinen Liederkreis für hohe Stimme komponiert. Und er hat, wir können jetzt erklären, wie und warum er welche Tonarten welchem Lied zugeschrieben hat. Das kann man also genau strukturanalytisch erklären, aber das machen wir hier jetzt nicht. Jedenfalls die Originaltonart ist E-Dur. Und für alle Kunstlieder gibt es aber unterschiedliche Ausgaben, eben für alle Stimmen. Zu Beginn haben wir gehört Dietrich Fischer Dieskau, ein Bariton, und jetzt eben ihre Version in der Tenorstimme. Warum sieht man denn in der gesamten Liedkunst über diese Grundtonarten, die ja der Komponist wohl überlegt hat, so hinweg? Wieso sagt man nicht, das ist in E-Dur geschrieben? Wenn man es nicht in E-Dur singen kann, dann soll man es halt nicht singen.
Also grundsätzlich ist es folgendermaßen erklärbar. Die sogenannten Tonarten, wenn die dann miteinander verbunden sind, die kann man sehen wie ein wohl durchdachtes Mahl. Ob das jetzt ob die Hauptspeise eine Fischplatte oder ein Braten wird oder irgendwas Vegetarisches, ich muss da irgendwie hinkommen. Und was ich zum Dessert mache, muss auch irgendwie, es muss doch alles irgendwie passen. Vielleicht passen dann auch die verschiedenen Weine dazu und vielleicht hat man mal Lust auf etwas leicht Außergewöhnliches und trotzdem muss es am Ende irgendwie passen, weil wir unserem Gaumen, unserer Freude, unserem Zusammensein eine Reise anbieten wollen. Und ein Liederzyklus ist nichts anderes als durchdachte, zusammengebundene Gedichte, die mit Lied eine Reise beschreiben. Ein irgendwohin. Und diese Mondnacht ist wirklich ein Moment von absoluter Hingabe. Und es hat natürlich wahnsinnig viel damit zu tun, dass es eigentlich dieser Liederzyklus ein Verlobungsgeschenk war an Clara Wieck, später Clara Schumann. Und wenn man jetzt das in der Baritonfassung macht und kommt dann in eine baritonale Tonart, die halt nicht diese E-Dur-Tonart ist, der Tenor singt oder der Sopran, ist es trotzdem in diesen tieferen Lagen doch, ist der Sprung nach oben genauso hoch. Also der Schritt hinauf ist genauso hoch für den jeweiligen Sänger. Man kann Bücher darüber schreiben, ob es jetzt besser für Sopran ist oder Tenor.
Es ist oder letztendlich Bariton. Auch Geschmackssache.
Ja, am letzten Ende des Tages ist es wahnsinnig wichtig zu wissen, hat es mich berührt, ja oder nein? Ist es gute Musik, ja oder nein? Also es ist bei allem, was ich denke, in der Kunst sowieso. Ja? Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Grund, warum dieses klassisch ist, ist nicht, weil es jemand klassisch erfunden hat, sondern jemand hat es geschrieben. Und es ist so wichtig für uns als Menschen, dass es den Test der Zeit überlebt hat. Es ist klassisch geworden. Ja? Genau wie es heutzutage Musik gibt, die irgendwann klassisch sein wird. Ja, und Künstler, die auch Popkünstler, die Ikonen sind, die musikalisch was bringen, was wir noch in 200 Jahren hören. Und manchmal ist es so kostbar, die Kunst, dass sie gar nicht mehr bezahlbar ist. Der Kuss von Klimt kann man nicht kaufen. Egal welcher reiche Scheich ein Geld dafür hätte, es gibt nicht genug Geld, um das zu kaufen. Ja? Und dieser Moment ist ganz einfach erklärbar eigentlich. Und ich als lyrischer Tenor muss ganz oft in diesen Höhen herumschweben. Das ist meine Aufgabe. Das gibt's vor allem auch bei Mozart. Dalla sua pace im Don Giovanni oder un'aura amorosa in der Così fan tutte. Später Donizetti una furtiva lagrima. Das sind alles Arien, wo man das Gefühl hat, das kenne ich. Und man sieht buchstäblich, wie die Opernbesucher sich sozusagen nach vorne lehnen in dem Moment und sagen, das kenne ich. Und die Erwartungswelle ist enorm, wenn man hat den Eindruck, man steht nackt auf der Bühne. Es ist so ein Moment der absoluten Zerbrechlichkeit. Und ich habe mich oft gefragt, warum haben wir immer diesen wahnsinnig schwierigen Job, wo die anderen poltern und mit Muskelkraft sozusagen durch den Abend gehen können. Ja, Mord und Totschlag ist viel, viel einfacher als Finesse. Und ich kann mir das nur folgendermaßen erklären, und das ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn wir in diesen hohen, zerbrechlichen Lagen die Welt, die Liebe, den Weltschmerz, die Hingabe präsentieren, dann machen wir das so, dass es buchstäblich auf Messerschneide ist. Die Liebe ist zerbrechlich, die Liebe schneidet, die Liebe ist ein Gang auf dem Kamm des Berges. Ein falscher Schritt und ich falle ab von der Erwartung. Ich muss nach vorne schauen, ich muss vorsichtig sein, ich muss mit Hingabe jeden Schritt machen. Und deswegen auch diese Atemlosigkeit, die wir dann in dieses Schweben, dieses leicht komisch-chromatische, was da passiert in der Höhe, es ist ganz eigenartig in diesem Lied, aber es verleiht dazu, dass man nicht mehr atmen will, dass man dieses Staunen irgendwie erfährt. Und genau da, auf dieser Messerschneide, ist die Liebe. Und deswegen ist es so geschrieben. Und deswegen müssen wir das behutsam und vorsichtig machen. Mhm. Und wenn ein solches Lied schlecht gesungen wird, dann zieht es einem die Schuhe aus.
Das Schwierige, und das können Sie sicher besser erklären, was es für dieses Lied auch braucht, ist so in der Stimme eine gute Balance zwischen Reife und Jugendlichkeit, was ja in der Oper auch oft gefragt wird. Wie kann man das denn stimmlich erklären, beziehungsweise kann man das überhaupt lernen? Oder verlangt das schon ein bestimmtes Timbre, das man halt hat oder nicht?
Also eine Königin der Nacht zum Beispiel, das ist ein ganz anderes Tier, aber wir reden da über extreme Höhen. Eine Königin der Nacht müsste ich normalerweise um 4 in der Früh wecken können und sie kann es trotzdem singen. Es gibt so gewisse Höhen, die sind angeboren und jeder hat die Stimme als Geschenk Gottes sozusagen bekommen oder des Schicksals, was wie immer man dazu steht und man muss dann mit diesem Talent arbeiten. Ein lyrischer Tenor hat die Fähigkeit, sehr hoch und hoffentlich auch mal leise zu singen. Und ich sage, diese Höhe muss dann platziert sozusagen, in der Maske, also es ist jetzt sehr technisch gesehen, aber es muss alles sehr, es muss gesteuert sein. Und natürlich ist das auch eine erlernte Sache. Und viele meiner Studenten haben ihre Angst vor diesem Lied, weil es halt so an des Messers Schneide ist und es schnürt einem so ein bisschen der Hals so. Und ich sage dann immer, überlegen Sie, warum das so ist. Und das ist einfach, weil die Liebe so ist. Ja, und wenn man dann so ein bisschen denkt darüber, warum etwas ist, dann kann man ein bisschen mehr gehen lassen und ein bisschen mehr steuern und hoffentlich lernt man was fürs Leben auch dadurch.
Mhm. Ich habe ja vorhin als erste Einspielung Fischer Disco gewählt, weil ich bei dem immer finde, dass das eben so, also improvisiert ist sicher das falsche Wort, aber das kommt alles so spontan rüber, obwohl natürlich alles wohl überlegt ist. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Gedanke ist. Für mich kommt das halt so rüber und diese Wärme in der Stimme berührt mich persönlich halt auch.
Ja, wunderbar. Es ist kein Wunder, dass der die Karriere, die Weltkarriere hatte und die vielen Liederabende und so weiter. Ich komme aus einer Generation, wo Bryn Terfel, wo Angelika Kirschlager, Nathalie Dessay, Simon Kinley-Side und so weiter noch mehr Gewicht, und ich sage jetzt nichts Abwertendes gegen Dietrich Fischer Disco, den ich selber verehre, sondern also noch mehr Freiheit uns genommen haben, um den Text zu malen.
Mhm.
Und da bin ich sehr stolz, dass ich Teil dieser Generation bin. Und auf gut Deutsch, es ist etwas mehr verjazzt. Wie Fischer Disco gesungen hat, hat 98% der Welt genauso versucht zu singen. Es gab also einen richtigen Weg. Und wir und unsere Generation hat irgendwie gesagt, nein, es gibt nicht nur den richtigen Weg, sondern es gibt meinen Weg, der auch richtig ist.
Ein guter Ansatz eigentlich, oder?
Es ist wahnsinnig befreiend. Und trotzdem darf man nicht nur machen, was man will. Ja, weil am Ende des Tages, es ist so ein bisschen, ich sage oft, es wird ja oft so die Musik mit dem Sport verglichen. Also wer hat den meisten Applaus und wer hat die größte Karriere?
Ja, schrecklich.
Und dabei geht es ja eigentlich darum, wie befreiend es ist. Mhm. Und ich weiß noch, als ich Naturwissenschaften studiert habe, und man hat diese wahnsinnigen, auch mathematischen Probleme, ein Ball fliegt von Mars nach Pluto und kommt irgendwie über die Erde und trifft einen Bus, der in die und die Richtung fährt, bei der und der Geschwindigkeit. Wann kommen wir an in St. Pölten? Genau, ja, wegen diesem Ding. Und da gibt es eine genaue Antwort.
Nämlich? Ja?
Was immer die ist. Aber in der Musik gibt es auch eine genaue Antwort an einem Tag. Und das ist genau die, die ich gerne geben möchte. Also meine in diesem Fall Antwort ist gefragt.
Mhm.
Für einen Augenblick darf ich sagen, was ich denke. Und ich bin wirklich der Meinung, dass meine Antwort eine von billionenfachen Antworten sein kann. Und wenn sie berührt, bin ich froh.
Und das ist ja auch nicht an jedem Konzertabend oder Tonaufnahme, Studioaufnahme gleich. Also man kann ja mit diesen ganzen Aufnahmen, die es gibt von allen möglichen großen Sängerinnen und Sängern, wirklich in Foren diskutieren und abendfüllend sprechen, wer was schöner, besser, wie auch immer gemacht hat. Und deshalb gibt es auch immer Aufnahmen, wenn man dann fragt, na, wann ist denn jetzt die Aufnahme von Peter Schreier? Ist das eine frühe oder ist das eine späte? Weil es halt auch immer anders war.
Klar.
In der Entwicklung.
Es gibt auch, logischerweise, vor allem unter Sängern gibt es einfach Tagesverfassungen, ja.
Mhm.
Gut geschlafen, schlecht geschlafen, Schnupfen, ja, nein, Allergien, nein, doch,
ja.
Glücklicher Tag, weniger glücklicher Tag. Und deswegen predige ich sehr mit meinen Sängern, dass man, also, live your life right.
Mhm.
Ja, das ist, da ist viel, denn unser Job ist, übers Leben zu singen. Und eigentlich ist unser Leben relativ uninteressant. Wir haben die Aufgabe, in die Seelen der anderen zu schauen und ihnen irgendwie eine Möglichkeit zu geben, sich dort, ja, mit den Gefühlen und durch die Musik ein bisschen auch reinzuwaschen.
Mhm. Ja, es sind jetzt schon ein paar große Namen gefallen. Der Fritz Wunderlich war ja auch so ein berühmter, beliebter Tenor. Von dem gibt es keine Aufnahme von der Mondnacht. Wissen Sie warum?
Nein.
Ich habe mir dann gedacht, vielleicht...
Ich weiß nicht, warum.
Ich meine, der ist ja früh gestorben. Der ist eine Stiege runtergefallen.
Er
war 36 Jahre alt und ist gestorben. Vielleicht hat er sich immer gedacht, ich bin noch nicht so weit für dieses Lied.
Das kann alles durchaus sein. Das kann alles durchaus sein. Ich habe auch, ich weiß nicht, wie viele Lieder zigartig aufgenommen. Und die Aufnahme, die wir hören, ist in der Tat eine Live-Aufnahme.
Mhm.
Ich habe das Opus 39 nie
im Studio aufgenommen.
Na. Aber vielleicht hat es sich auch nur so ergeben. Vielleicht war es so in der Welt. Ich weiß es nicht.
Ja. Na, ich habe mal gedacht, vielleicht gibt es da irgendwelche.
Ich kann, nein,
Infos,
also ich wüsste
warum.
Nicht warum. Ja, es gibt so gewisse gottbegnadete Stimmen, die man halt sofort erkennt. Und natürlich zählt Fritz Wunderlich sofort dazu.
Ja.
Und wir lyrischen Tenöre, ich weiß nicht, wie viele Leute denken, oh, Fritz Wunderlich, das ist doch wie Funzel. Und jeder neue lyrische Tenor kommt immer auf Fritz Wunderlich und Leute sagen immer, ah, Fritz Wunderlich. Und ich liebe Fritz Wunderlich, ich kenne auch seine Tochter. Und er ist auch ein Held. Es ist genau wie Pavarotti. Wenn man Pavarotti hört, weiß man sofort, wer das ist. Und wenn ich Pavarotti höre, höre ich die Sonne aufgehen, ja, und ich höre einfach die perfekte italienische Technik.
Mhm.
Wenn ich Wunderlich höre, höre ich den lyrischen Tenor. Und genau aus dem Grunde bekommen alle Tenöre, die bei mir studieren, Wunderlich Verbot, weil oder überhaupt Verbot, irgendwie nachzumachen, auch mich nicht, denn es geht ja genau um das, was wir vorhin besprochen haben. Es geht um die Antwort an dem Tag des Sängers. Ich muss meine eigene Interpretation hineinbringen. Ich muss alles tun, um die Menschen zu bewegen. Und ich muss Wahrheit sagen. Und ich kann nicht die Antwort, die ich schon weiß, einfach weitermachen oder imitieren. Das ist alles ganz, ganz gegen den Sinn von der Kunst. Also ist ja auch unter Malern so. Die haben sich auch nicht imitiert gegenseitig. Und wenn sie es getan haben, sind sie weniger wert auf dem berühmten Markt, oder?
Mhm. Ja, würde ich zustimmen. Absolut, ja. Wir haben jetzt von den großen Sängern, Tenören, Bariton und so weiter gesprochen, aber das Lied bzw. der ganze Zyklus kann ja auch von einer Frau gesungen werden. Mhm. Und ich habe jetzt ausgewählt eine Aufnahme von Brigitte Fassbender mit Elisabeth Leonskaja am Klavier von 1994. Ja, also wir haben noch gar nicht über das Tempo gesprochen. Es gibt bei diesem Lied von Schumann selbst keine Tempobezeichnung. Alles, was er drüber geschrieben hat, ist zart, heimlich. Jetzt kann man das natürlich unterschiedlich deuten. Es gibt Aufnahmen, da dauert das Lied gut 3,5 Minuten. Es gibt aber auch Aufnahmen, die sind weit über 4 Minuten. Wie können wir das besprechen?
Also die Antwort ist, welches Tempo richtig ist, ist das Tempo, was ich empfinde, wo ich hin will. Und für mich ist es sehr wichtig, wo mich die harmonische Sprache hinbringt. Ich liebe Brigitte Fassbender. Ich bin eine Verehrerin ihrer Kunst. Ich finde diese Aufnahme vom Klavier wahnsinnig schwer. Dam, 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 mhm. dam, 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 da. Es müsste eigentlich mehr wiegen für mich. Aber wissen Sie, da reden wir wirklich über eine andere Generation. Ich komme aus der historischen Aufführungsrolle. Jam, dam, dam, dim, dim, dam, diam, dim, dim. Es muss wiegen und es muss für mich leise gesungen werden. Aber jetzt nörgle ich. Also, ich weiß, und andererseits muss man wiederum sagen, hey, warum macht sie das? Und was hat sie vorher gemacht? Und was hat sie vielleicht anders gemacht? Und wie erklärt sie das? Ja, also das ist so, als würde ich jetzt sagen, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt irgendwie Steinbutt angeboten bekommen und eigentlich habe ich Lachs erwartet. Und der Vergleich ist völlig inakzeptabel, weil ich kann nicht Steinbutt mit Lachs vergleichen. Mhm. Oder Wild mit Huhn. Ja, also ich muss da vorsichtig sein, bevor ich mich jetzt hier aus dem Fenster lege und sage und irgendwas verdamme, was ich nie tun würde sowieso. Weil ich einfach glaube, dass jeder seine Antwort sagen darf. Und ich kann mir auswählen, was ich an dem Tag gerne esse. Steinbutt oder Lachs.
Ich habe schon vorhin gesagt, dass Sie sich ja sehr dem Nachwuchs verpflichtet fühlen. Man hört das ja jetzt auch im Gespräch heraus. wie kann man sich dann jetzt um das Publikum kümmern? Denn wenn ich jetzt zu einem Liederabend gehe, dann ist das Durchschnittsalter des Publikums jetzt gelinde gesagt sehr hoch. Was können wir denn tun, dass die Leute nicht so eine Schwellenangst haben, in so einen Liederabend zu gehen?
Also ich bin im 38. Saisonjahr meiner Laufbahn. Und seit dem ersten Tag und dem ersten Konzert höre ich genau diesen Satz. Das heißt, wenn einer damals die berühmten 60 war, ist er jetzt 98. Und wenn er 70 war, ist er 108 und so weiter und so fort. Das heißt eigentlich, ich müsste jetzt vor Publikum stehen, das vielleicht nur noch 30% voll ist.
Mhm. Weil das Publikum verstorben ist, meinen Sie?
Genau.
Ja.
Dem ist nicht so.
Mhm.
Das Lied ist ein bisschen wie das Gebet und das Gedicht. Wir brauchen es am Anfang, wenn die Liebe groß ist, wenn ich ein Heidenröslein in der Hand habe und eine Person so liebe, dass sie für mich wie ein Röslein ist. Und wenn sie doch nur hinschauen würde und wenn sie doch nur mich betrachten würde und wenn sie doch nur sehen würde, wie schön ich wäre und wenn es doch diesen Brief gäbe, den ich ihr überbringen könnte und was der doch alles sagen würde und wenn sie doch nur einmal hinschaut, aber sie ist unerreichbar. Das ist der eine Moment, wo wir es brauchen, das Lied. Der andere Moment ist, es ist so still, so kalt. Das Leben hat mich in eine Situation gebracht, wo ich krank bin, wo ich dem Tod in die Augen schauen muss. Oh Gott, steh mir bei. Wo bin ich? Was habe ich geschaffen in meinem Leben? Die Stille, die Einsamkeit, die Angst, ja? Und wer geht in Abende? Das sind oft die ganz Jungen, die Studenten, ja, die genau irgendwie like, wow, das ist cool, das muss ich mal checken. So, und in dem Konzertsaal sitzen Leute, die einfach sagen, hey, ich will nicht wieder ins Kino, hey, was das Konzerthaus zum Beispiel so wahnsinnig gut macht. Ich möchte mal Jazz hören, ich möchte mal dies hören und ich möchte mal dies hören. Und da kommen sie auch in die Liederabende. Und ganz bewegend sind so Liederabende, die ich mit Poesie verbunden habe. Da habe ich Abende gemacht mit Karl Markowitsch oder mit Kathi Strasser oder mit Birgit Minichmeier. Und ich habe Tobias Moretti am Wochenende gesehen. Und einfach, da finde ich, liegt die Zukunft. Und da liegt irgendwie das, hey, probieren wir das mal aus. Und ich glaube auch daran, dass wir auch den Jungen eine Chance geben müssen. Ja, und deswegen mache ich ganz viel, wie zum Beispiel jetzt im Festival, es ist ein neues Festival im Salzburger Land, das Festival Hohe Tauern, da mache ich halt eine Schubertiade, arbeite mit 4 jungen Profis und ich präsentiere diese Leute. Und natürlich kommen sie teilweise wegen mir und weil sie hungrig sind auf diese Leute. Und dann sage ich immer, nicht nur, meine Damen und Herren, legen Sie sich die Zeit weg, wo es CDs und so weiter also gibt, versetzen sich in eine Zeit, wo sie das nur live hören und erfahren können und spüren können. Da alleine ist schon das Hirn anders. Und vergessen Sie nicht diesen Tag, sage ich. Weil an diesem Tag haben Sie Hanna Weigle zum ersten Mal oder Martin Buchmann oder Johannes Czernin oder Sophie Gallagher in diesem Fall. An diesem Tag können Sie irgendwann sagen, wissen Sie was? Ich war da an dem Tag, wie ich sie zum ersten Mal gehört habe. Und dann hat man die Chance, dass die Menschen dann hungrig sind, eine solche Karriere weiterzusehen.
Mhm.
Und da wird viel gemacht für die jungen Menschen. Aber wir müssen uns auch nicht für dumm verkaufen. Und wir müssen auch akzeptieren, dass Leute mit 40 und 30 nicht unbedingt die Zeit haben, wenn 5 Schularbeiten sind und kein Babysitter und ich war im Büro bis 8 oder 9, dass das immer geht. Und deswegen wird es in 38 Jahren genau nochmal die gleichen Generationen geben. Dies ist meine Theorie.
Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie man quasi dieses Repertoire, diese Kunstlieder von Schubert, Schumann, Brahms und so weiter kennenlernen kann. Es gibt nämlich auch die österreichische Sängerin Lia Pale. Sie singt Kunstlieder als Songs, weil sie an eine Freiheit der Interpretation glaubt. Und sie hat gemeinsam mit Matthias Rüegg Lieder adaptiert, ins Englische übersetzt und die Mondnacht klingt bei ihr so.
It was as easy. went blowing through fields. The corn softly waved and quietly whispered the forest. Yes, stop, I was the night, and then my soul unfolded its wings, spreading wide, flew over silent lands as if she would fly home.
Es ist im gewissen Sinne eine schöne, jazzige Atemlosigkeit dort. Es ist relaxed, es ist schön, es ist schimmernd. Ich habe nichts dagegen, weil es in der Tat sowas ist. Barbara Streisand hat auch schon die Mondnacht aufgenommen.
Ja, die finde ich aber wirklich schier. Also diese Version, weil also da stimmt für mich gar nichts.
Ja, das ich sage nur, was nein, aber, natürlich ja. nicht. Ja, und sie jetzt gesungen wie eine Schnulze aus Kismet. Aber das ist irgendwie, es ist, ich glaube nicht, dass wir mehr Karten verkaufen, dass jetzt die Leute mehr in den Liederabend hineinkommen wollen, weil Barbara Streisand oder jemand anders das aufgenommen hat, auf modern, ja oder nein. Ich meine, der springende Punkt ist, dass vielleicht der Austausch über die Idee das Wichtige ist, dass man das programmiert. Man sagt, hey, machen wir Gerhard und junge Sänger und dann machen wir das einmal die verjazzte Sache und so ein Programmpunkt, dass das irgendwie zusammenpasst. Sowas finde ich wichtig.
Und das macht dann auch neugierig, das Publikum. Also und dann kann man vergleichen und auswählen und ja.
Also ich glaube, dass der Markt in der Tat sich ein bisschen verändert und was immer schwieriger ist, ist das Normale, was es seit 100 Jahren gibt, die Oper, das Konzerthaus, der Musikverein. Wer sich einfacher tut, sind die coolen Festivals. Wir haben eine Auslastung bei den internationalen Barocktagen, Gott sei Dank, von 97%. Also über 13 Jahre. Aber wir zelebrieren die Wachau, wir zelebrieren die Benediktiner, weil sie so wahnsinnig geil und nach vorne denkend sind und willkommen heißend sind. Wir zelebrieren den Wein, wir zelebrieren die ganze Stadt, das ganze Areal des Stiftes. Und somit haben wir eine permanente Feiersituation. Ja? Aber natürlich, wir sprechen hier über Liederabende. Das ist eine absolute Nische. Ja, und das ist immer schon eine kleine Welt. Ich bin froh, dass Sie so berührt sind über die Musik. Und ich hoffe, dass es einige Mithörer gibt, die es dann auch sind. Und vergessen Sie nicht, dass man das Lied in der Liebe braucht. Und man braucht es am Ende.
So wie das bei Schumann auch war. Der hat übrigens auch 8 Kinder gehabt, so wie Sie, mit Clara gemeinsam. Und natürlich, man kann eine ganze Serie machen, wo man erzählt über die Clara und ihre Geschichte und wie sie mit dem Schumann zusammen war und was Johannes Brahms für eine Rolle dabei gespielt hat. Das hat jetzt leider keinen Platz hier, weil ich komme zu meiner letzten Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Wahrheit. Kunst ohne Wahrheit geht nicht. Ich kann nicht irgendwas singen und lügen, außer ich bin ein Mörder oder ich bin ein Verräter. Und wenn ich dann das Entgegengesetzte der Wahrheit sprich, dann weiß das eh jeder, weil ich wiederum ein wahrer Lügner sei. Sie kann uns somit in das berühmte Elysium andeutenderweise bringen. Wie hat Nikolaus Hanoko so schön gesagt, die Musik ist die Nabelschnur, die uns mit dem Göttlichen verbindet. Es ist echt. Es ist einfach, es geht nicht ohne Direktheit, ohne Hingabe. Und somit ist sie kostbar. Denn die Wahrheit, wie wir links und rechts sehen, bei jeder Verhandlung, jedem Büro, jedem Politiker, wir selbst in der Familie, mit den Kindern, mit der Ehefrau, miteinander, mit dem Nachbarn, wie schwer es ist, wirklich immer die Wahrheit zu sagen und die Güte zu haben, direkt zu sein. Ja, das ist der Maßstab aller Wahrheiten, ist die Kunst. Ergo, wir brauchen sie.